Ihr Lieben, neue Ausgabe von Harald sucht den Sinn. Heute mit Holger Schäben. Holger ist Kommunikationsexperte. Er ist Schriftsteller, er ist Ghostwriter und er sagt von sich selbst, er ist der Dinosaurus Print. Was er damit meint, wird er uns gleich selbst erklären. Wir gehen gemeinsam auf die Suche nach dem Schreibsinn. Lass dir erstmal tausend Dank sagen, lieber Holger, dass ich heute bei dir sein darf, dass wir heute bei dir sein dürfen im schönen Salzburger Land.
Ich freue mich auch, Harald. Danke für die Einladung.
Ja. Bin ganz gespannt.
Ich auch. Also ich muss ja heute denken und sprechen. Genau. Gleichzeitig. Beim Schreiben muss ich auch denken, aber da hört mir eigentlich immer nur einer zu, nämlich ich selbst. Also.
Ich glaube, der Prozess ist ein ganz anderer, oder? Wenn du ins Reden kommst, als beim Schreiben.
Ja, sicher, total. Also das ist ja ein relativ einsamer Job. Also man sitzt ja wirklich an seinem Schreibtisch in seiner Werkstatt oder in seinem Kämmerlein oder wie man es auch immer nennt und ist da ewig mit seinem Thema und sich selbst beschäftigt. Das Schreiben ist dann schon so ein bisschen wie mit sich selber reden, ganz klar, ja. Wobei ich da natürlich den großen Vorteil habe, ich kann mich selber nachher noch mal wieder korrigieren. Kann was rausschmeißen oder was neu dazufügen oder das ist ein wesentlicher Unterschied zur direkten Rede, ganz klar.
Ich finde das Thema so speziell, insbesondere die Frage, wie bist du denn zum Schreiben gekommen?
Mhm. Ja, also ganz ursächlich, wie du eben gesagt hast, komme ich ja aus der Kommunikationsbranche und da habe ich mich als Texter und Konzeptioner immer logischerweise mit Sprache beschäftigt und vielleicht habe ich intuitiv das damals schon richtig aufgesetzt, denn ich bin ja dabei geblieben. Ja, ich mache ja heute auch nichts anderes als mit Sprache umgehen und schreiben. Die Werbung hat mich in gewisser Weise lange begleitet und hat mich auch geprägt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo oben noch auf der Stirn Werbung stand, aber keine Werbung mehr drin war.
Ja.
Und ich habe aber neben der kommerziellen Schreibe auch irgendwann angefangen zu schreiben. Also ich bin nicht morgens aufgewacht und habe zu mir selber gesagt, so ab heute schreibst du Notizbücher voll. De facto habe ich es aber gemacht. Ja. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass Schreiben für mich auch so ein bisschen ein Ventil ist, um meine Emotionen zu sortieren.
Ja.
Und das ist vielleicht schon der erste Sinnpunkt, den ich beim Schreiben sehe. Das macht mich glücklich. Und das war so ein bisschen wie eine Droge. Ich wollte immer mehr davon.
Genau.
Ich wollte mehr davon haben. Ja. Bin dran geblieben und habe angefangen, alles Mögliche aufzuschreiben, zu notieren. Meterweise Notizbücher vollgeschrieben.
Wahnsinn.
Die mir später auch noch sehr dienlich waren, weil ich daraus natürlich schöpfen konnte. Wenn ich jetzt an irgendeinem Thema saß, also an einem eigenen Buch vielleicht und habe zu etwas geschrieben, konnte ich zurückgehen und nachschlagen und mich erinnern, da hast du doch mal was notiert. Das wird auch hier, glaube ich, ganz gut sitzen. Ja, und das war ein dynamischer Prozess, ganz einfach, dieses Schreiben und immer weiterschreiben, ja.
Also interessant finde ich unsere Parallelen. Ich habe in den jungen Jahren, jetzt weißt du, wir haben ja beide die Werbebranche lange begleitet oder die Werbebranche uns, wie auch immer. Da kann man jetzt sehen, wie man will. Aber ich war in Deutsch beispielsweise in der Schule immer mit bei den Schlechtesten. Also Sprache und erst recht Grammatik, das Schreiben und Lesen war nicht meins. Ich habe bis zu meinem 16. Lebensjahr genau die Bücher gelesen, die wir im Rahmen des Gymnasialunterrichts lesen mussten. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, freiwillig ein Buch in die Hand zu nehmen. Wie war das bei dir?
Also ich glaube, ich war ein ganz guter Deutschschüler. Das hat aber natürlich auch wesentlich am Lehrer oder an den Lehrern gelegen, die es mir nicht schwer gemacht haben. So. Natürlich musste ich durch die gleichen Lenz, der hessische Landbote und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, musste ich durch. Ich hatte eher so eine, ich sage immer, Schreib- und Lesestärke, also keine Schwäche, sondern eine Schreib- und Lesestärke. Dann muss man einfach wissen, dass es bei uns zu Hause immer Bücher gab. Meine Mutter war aber diejenige, die, A, war sie im Bertelsmann Buchclub, ja, den gab es ja damals noch, ja, genau, ja. Und da kamen halt immer quartalsweise Bücher, ja. Jedenfalls quoll unser Wohnzimmerschrank über, so. Aber sie hat so exzessiv gelesen, wenn ich mich erinnere, so die letzten Bilder, die ich von ihr habe, sitzt sie in ihrem Sessel, hat links und rechts einen Stapel Bücher, also ich sag mal so ab 400 Seiten aufwärts, und eins las sie gerade. Und ich hatte alle 7, 8, 9, 10 Tage den Auftrag, in die Stadtbücherei zu gehen und für Nachschub zu sorgen. Also das war mein Job. Aber diese Stadtbücherei, muss man auch sagen, war in einem Schloss, Schloss Benrath, also südliches Düsseldorf, sehr schönes Barockschloss. Und ein Flügel, die alte Orangerie, war
voller
die,
Bücher.
Die voller Bücher. Also dicke Steintreppe hoch, knarrender alter Holzboden, Regalreihen ohne Ende und man ging auch irgendwie da durch und es roch eigentlich auch immer nach Papier, aber auch nach Geschichten. Und das hat mich irgendwie total angetörnt.
Ja.
Das war für mich ein Ort, an dem ich mich sauwohl gefühlt habe. Ich habe da oft die Zeit vergessen.
Ja.
Natürlich habe ich für Nachschub gesorgt, aber ich habe auch hier und da gespickt und reingelesen und geguckt. Und viele Jahre später ist mir bewusst geworden, warum ich da so gerne bin. Zufällig bin ich auf ein Buch gestoßen von einem amerikanischen Soziologen, Ray Oldenburg. Und der hatte ein Buch geschrieben, das heißt The Big Great Place. Also es gibt eine soziologische Variante, die heißt Third Place einfach, der dritte Platz. Und der dritte Platz ist ein Ort zwischen zu Hause und ich sage mal in dem Fall entweder deinem Arbeitsplatz oder bei mir war es damals noch Schule. Dazwischen irgendwo gibt es einen Ort, zu dem es dich immer wieder hinzieht. Und das war der Ort dieser Bücher. Und gelesen habe ich zu dem Zeitpunkt alles, was so Abenteuerromane waren. Also mit Champlain bin ich durch Nordamerika gezogen und mit dem und dem habe ich in Alaska gejagt und ich weiß nicht, was man alles so las. Karl May habe ich nicht gelesen, aber ich habe mir auch immer wieder Bücher aus dem Schrank meiner Mutter gegriffen und eins war mal dabei, das war Gott sei Dank nicht so dick, Die Straße der Ölsardinen, John Steinbeck. Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich hat mich das vom Titel auch irgendwie angesprochen, weil ich dachte, was soll das für eine Straße sein, in der Straße der Ölsardinen, ja, so. Keine Ahnung, schon das Buch in die Hand nehmend habe ich die Ölsardinen schon gerochen, ja, und so weiter. Ne? Aber was ich bei dem Steinbeck so toll fand, ist, wie er das alles beschreibt. Dass du, du riechst es, du schmeckst es, du fühlst es und du tauchst einfach ein. Und das war auch wieder so ein Aha-Moment, ja. So.
Also eigentlich kann man bei dir schon raushören. Ja, das ist das Schöne, warum du dich selbst den Dinosaurus Print nennst. Ja, es muss was mit Papier zu tun haben.
Genau.
Und dem dritten Ort, ja, wo du genau das spürst. Und bei mir kam das viel später, als ich anfing, Tagebuch zu schreiben. Ich saß beim Italiener und dann floss das seitenweise. Das hat eine Art reinigende Wirkung, weil man es von sich wegschreibt auf dieses Papier. Also man gibt die Gedanken, die Gefühle, die Emotionen, die gibt man an das Papier ab. Das ist das eine und das andere, weil du eben gerade den John Steinbeck erwähnt hast. Das ging mir dann irgendwann mit Goethe so. Oder mit Gustave Flaubert oder Rilke, die in der Lage waren, Situationen mit wenigen Worten in einer Weise zu beschreiben, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, die sie dich sofort erleben lassen. Du bist sofort in der Landschaft, in dem Raum, in der Situation drin. Und dass das möglich ist mit Worten, das hat mich begeistert, sodass ich anfing, mich damit zu beschäftigen. Aber das, was du machst, du hast es natürlich zur Profession ausgearbeitet. Ja?
Am Anfang war auch dieses ziellose Schreiben. Also nicht darum, dass ich jetzt sage, so, ich schreibe das jetzt auf, weil da sollen Kurzgeschichten draus werden oder, oder geschweige denn mal ein Buch, ja? Also ein Roman. Aber dennoch, der Punkt kam irgendwann, dass ich hatte noch kein Buch veröffentlicht, gar nichts. Ja? Also ich war No-Name. Heute bin ich ein bisschen weniger als ein No-Name.
Ja, ja.
Ich habe dann gedacht, so jetzt, du schreibst so wahnsinnig viel, jetzt versuch doch wirklich mal ein Buch zu schreiben, ein Roman. Mhm. Einfach aus dem Grund einer Art Selbstprüfung. Bist du dazu in der Lage? Hast du die Ausdauer? Mhm. Weißt du überhaupt, wie man so einen Stoff aufbereitet und wie man Plot baut? Und
kriegst du die Kurve?
Kriegst du die Kurve oder, genau. oder rennst du voll vor die Wand? Ja, also genau, ich wusste es nicht. Ja? Also ich habe es gemacht, tatsächlich gemacht. Es war ein großes Lehr- und Lernstück. Mhm. Ich habe damals schon Dinge gemacht, von denen ich heute erst weiß, dass man sie als Schreiber macht. Also zum Beispiel, Writing is Rewriting, sagt man ja. So immer wieder neu schreiben und immer wieder schreiben. Also das habe ich da auch gemacht. Und ich habe auch umgebaut. Ja, also ich habe so klassisch aufgebaut, dieses Buch in drei Akten. Ja, so Drama, erstes, zweites, drittes. Und irgendwann habe ich aber nochmal umgebaut und habe gemerkt, das kriegt einen ganz anderen Dreh. Ja. Hallo, ja, so. Also zu diesem Buch ist dann noch zu sagen, es hätte fast das Licht der Buchwelt erblickt. Ich habe nämlich, ich glaube, das muss so um 2000 gewesen sein, war ich in Elmau, Schloss Elmau, weil ich dieses Buch fertig schreiben wollte. Mhm. In der Zeit war ich auch solo, konnte tun und lassen, was ich wollte. So, und jetzt war an diesem Ort eine Dame, die offensichtlich irgendwo auch nicht nur an dem, was ich schrieb, interessiert war, sondern auch an mir. Schön. Ich war aber noch gar nicht so weit, aber das ist ein völlig anderes Thema. Jedenfalls hatte sie bereits einen Verlag und hatte auch eine Agentin. Also das sind diese Zufallsbegegnungen.
Die keine sind.
Die, wo, ja, maybe, von denen man, die man im Nachhinein immer gut erklären kann, aber in dem Moment dachte ich, hey, Moment. So, und sie hat mich dann zusammengebracht mit ihrer Agentin und die fand den Stoff auch sehr spannend und hat gesagt, okay, ich mach das und wir suchen für dich einen Verlag. Jetzt war ich zu diesem Zeitpunkt noch so unerfahren, was diesen ganzen Literaturbetrieb angeht und habe natürlich gedacht, die haben nur auf mich gewartet, mehr oder weniger auf mich gewartet und dann, ja gut, es vergingen die Wochen und Monate, aber kein positives Ergebnis von Seiten der Agentur und ich hatte aber keine Geduld mehr und habe mich dann von der Agentur getrennt. Würde ich heute jedem von abraten, sowas zu tun, weil eine Agentur zu bekommen ist fast so schwer, wie einen Verlag zu finden. Mhm. Also gut, Erfahrung abgebucht und so ist dieses Buch auch nicht weiter an Verlage herangetragen worden. Ja.
Aber mich würde noch interessieren, du hast das vorhin zu Beginn ja kurz angesprochen. Ich fand es auch immer sehr angenehm, in die Einsamkeit des Schreibens einzutauchen. Und ich habe dann irgendwann mal ein schönes arabisches Sprichwort gehört. Das heißt, nur wer alleine ist, kann von Engeln besucht werden. Ja, finde ich super schön. Mhm. Und jetzt kann man die Engel auch nehmen und kann da Inspiration draus machen.
Oder von der Muse geküsst.
Genau, von der Muse geküsst. Ja. Geht es dir ähnlich? Wann hast du deine Ideen?
Ja, die Ideen... Ich hatte nie Angst vor dem Satz, wir brauchen eine Idee. Mhm. Also das ist, glaube ich, noch so ein Überbleibsel aus meiner Agenturzeit. Ich muss heute eigentlich aufpassen, dass ich nicht also zu viele Ideen entwickle und zu wenige einzelne verfolge. Also das ist mehr so das Problem der Invasion der Ideen. Ich bin auch heute, sagen wir mal, anders unterwegs. Speziell, wenn es um Sachbücher geht. Also nehmen wir uns mal ein Sachbuchthema her. Früher hätte ich mich wahrscheinlich hingesetzt und gesagt, oh, das Thema finde ich interessant, das schreibe ich jetzt mal. Ja, und man schreibt das Buch wahrscheinlich auch komplett fertig. Und dann gucke ich mal, ob ich dafür einen Verlag finde. Mhm. Das ist die Harakiri-Methode. Heute weiß ich, dass gerade Verlage im Sachbuchbereich völlig anders ticken. Also du kannst da hingehen und sagen, ich habe ein Thema. Und es gibt ein Konzept und es gibt ein Exposé und es gibt 20, 30 Musterseiten, die geschrieben sind. Hättet ihr daran Interesse? So. Erst dann würde ich mir, muss ich wirklich sagen, in dem Fall die Arbeit machen, wenn es eine positive Resonanz gäbe und ich daraufhin einen Vertrag bekäme. Ja gut, dann logischerweise würde ich diesen Vertrag erfüllen und das Buch schreiben. Mhm. Ja, so. Das ist bei meinen Auftragsbüchern, also wenn ich als Ghostwriter arbeite, natürlich völlig anders. Mhm. Da kommen Menschen zu mir, die vielleicht sogar eine ähnlich naive Vorstellung haben, wie ich sie hatte. Also Sie haben ein Thema, Sie haben eine super Idee und es wird ein Bestseller und möglicherweise wird es sogar verfilmt. Also da ist schon die ganze Bandbreite dabei. Das ist aber für mich also eine Beratungssituation. Mhm. Ich versuche die Leute erstmal abzuholen, wo sie sind. Versuche mit ihnen herauszufinden, was wirklich ihr Ding ist, wo sie hinwollen. Und versuche ihnen auch klarzumachen, dass das ein langer Weg ist, kein einfacher Weg. Abgesehen davon, dass es natürlich Geld kostet, weil es eine Dienstleistung ist, muss man auch wissen, dass es funktionieren kann, aber nicht funktionieren muss. Wenn ich die Absicht habe, mit dem Buch Geld zu verdienen, das muss man ganz klar sagen. Wenn ich nicht die Absicht habe, mit dem Buch Geld zu verdienen, also wenn ich jetzt nicht sage, ich muss möglichst viele Bücher verkaufen, um über den Break-Even zu kommen und auch noch Spaß zu haben, sondern wenn ich sage, ich brauche ein Buch und ich bin, sagen wir mal, Organisationsentwickler, mir ist egal, ob jemand das Buch kauft. A, kann ich mich Autor nennen und B, kann ich das Buch im Zweifelsfall sogar verschenken. Ich muss es nur an die richtigen Leute verschenken, die dann auf mich aufmerksam werden und mich als Berater buchen. Als Organisation. So, also, dann wird ein Schuh da draus. Mhm. Ja, das ist die Sachbuch und das ist die Auftragsbuch, sagen wir mal, Lage oder das Szenario. Und dann gibt es noch ein drittes Szenario, das ist nämlich das, wenn ich als Holger Schäben mich selber hinsetze und an meinem Buchstoff schreibe, dann bin ich plötzlich wieder der Urautor im eigentlichen Sinne. Genau. Es gibt ein inneres Bedürfnis, warum ich über dieses Thema schreiben will. Und ich mache mir nicht darüber Gedanken, ob es kommerziell ein Erfolg sein könnte, ob ich da überhaupt einen müden Euro mit verdienen würde.
Du willst
loswerden. Ich will das schreiben und ich will das loswerden. Ja. So. Darum ist dieser Status des freien Autors oder wie du geschrieben hast, Schriftsteller, können wir uns gleich auch nochmal drüber unterhalten, natürlich stark abhängig von Einkünften und Erlösen, die du irgendwie auf andere Weise erlösen musst. Also du musst Geld über irgendeine Querfinanzierung verdienen. So. Bei mir ist diese Quelle interessanterweise wieder mit dem Schreiben verbunden. Also das Thema Ghostwriting. Ja. Ist eigentlich eine Verbreiterung des Spektrums eigentlich der Anwendung, ja, wenn du so willst, meiner Leidenschaft oder auch meines Talents oder wie auch immer, ja, so.
Das heißt, du schreibst Bücher für andere oder Bücher im Auftrag. Da wäre jetzt meine Frage, stehst du dann mit als Autor auf dem Buch?
Also als Ghostwriter bleibe ich im Prinzip unsichtbar, sonst wäre ich kein Ghost. Mhm. Ja? Also das ist so die klassische Situation eigentlich. Ich stehe nicht auf dem Titel, ich stehe auch nicht im Impressum. Wenn ich Glück habe, komme ich in der Danksagung vor. Es gibt Auftraggeber und Auftraggeberinnen, die sagen dir, nee, ich will explizit, dass du mit auf dem Titel stehst. Du hast mit daran gearbeitet. Das hat für die eine ganz andere Selbstverständlichkeit und die ist genauso normal wie bei den anderen, die es nicht wollen. Ja, so. Und ich erlebe da ja auch Situationen, wenn Menschen, für die ich gearbeitet habe und die ein recht erfolgreiches Buch publiziert haben, je mehr sie zu diesem Buch sagen müssen auch, umso mehr glauben sie daran, dass sie es selber geschrieben haben.
Faszinierend.
Also es ist ein ganz faszinierender Prozess. So wie man sich selber ja auch seine Vergangenheit erzählt.
Ja.
Und man glaubt ja, das sei auch so passiert. Ja, weil, ne, weil es einfach so nachvollziehbar erscheint. Ja. Ja, und so ist das bei manchen Buchkunden eben auch. Ja.
Aber du machst ja ganz viele verschiedene Dinge. Also du hast Sachbücher, wie wir jetzt vorhin ja schon gesagt haben. Unternehmensbücher und was ich auch sehr interessant finde, sind die Biografien.
Ja, also die Biografie macht auch einen gewissen Anteil aus bei meinen Aufträgen, ganz klar. Auf meiner Autorenseite findest du natürlich die Bücher, die ich machen wollte und die auch sehr unterschiedlich sind. Also ich sag mal, die letzten beiden Werke waren sogenannte Doku-Romane, also dokumentarische Romane. Das ist also ein Genre, wo du Faktum und Fiktion zusammenführst. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Arbeit eines Archäologen.
Ja.
So, der Archäologe findet Scherben und setzt die zusammen und sieht sehr bald, also erkennt den Körper, das ist eine Vase oder ein Gefäß. Ja, so. Die Scherben, das sind die Fakten. Jetzt findet er aber nicht alle Scherben und es bleiben Lücken. Es bleibt immer dieser Körper. Und ich gehe dann her und versuche, diese Lücken zu füllen, indem ich fiktionale, also erfundene Szenen einbaue, Dialoge, die zum einen das Ganze viel nahbarer machen, zum anderen aber auch meine Lust an der detektivischen Arbeit, die ich habe, recherchieren, forschen, befriedigen. Also muss ich auch ganz klar sagen, ja, so. Und da habe ich auch einen extremen Ehrgeiz, also die Fakten müssen stimmen. Ja. Das ist alles authentisch. Ich habe ein Buch über einen jüdischen Kaufmann geschrieben. Er ist der Protagonist. Und ich habe dessen Lebensspur nachverfolgt, 1938. Ist ein Salzburger gewesen. Den hat es also auch wirklich gegeben. Ja. So, die ganze Story ist real. Man konnte in Archiven auch relativ viel über ihn finden. Ich habe noch seinen Enkel aufgetan in Israel und mit dem Kontakt gehabt und mich ausgetauscht. Was will ich erzählen? Der hat mehrere Fluchtversuche durchgemacht. Und einer davon war, dass er in Aachen, Eifel, über die grüne Grenze nach Belgien und Frankreich sich hätte absetzen wollen und sollen, weil da gab es Schleuser und Fluchthelfer und so weiter und so fort. So, jetzt musste der aber von Wien dorthin gelangen. Und was ich wusste ist, wann der in Wien war zuletzt und ich wusste auch, wann er ankam. So, jetzt stellt sich die Frage, wie kommst du 1938 in dem Zeitfenster von Wien nach Aachen? Es gab drei Optionen, Auto, Zug, Flugzeug. Es war ja noch kein Krieg. So, Auto wäre, wenn er richtig Gas gegeben hätte, möglich gewesen, aber er hätte zu viele, sagen wir mal, Risikopunkte gehabt unterwegs. Also blieb Zug oder Flugzeug. So, dann gab es beim Zug keine direkte Verbindung. Also er hätte es nur ganz knapp schaffen können. Also blieb nur der Flug. So, jetzt wusste ich also, der ist geflogen. Ja, von wo denn? Wien-Schwechat gab es noch gar nicht. So, jetzt habe ich den Ehrgeiz, einen alten Flugplan zu finden, aus der Zeit oder aus der, um zu gucken, was gab es denn da für Verbindungen, um wirklich haarklein das nachvollziehbar zu machen. Weil ich kenne Leser, die picken sich genau solche Kleinigkeiten raus und sagen, das kann doch gar nicht sein.
Ja, genau, und dann schlagen sie dir um die Ohren.
Um die Ohren und das ganze Haus bricht irgendwo zusammen bei dir. Ja.
Aber um das Verständnis von Menschen zu fördern und eine Idee davon zu geben, wie es wohl damals war, kann man eine Geschichte darum erzählen. Und ich finde trotzdem die historischen Romane immer schwierig. Ich habe es dann wissenschaftliche Romane genannt, dass das hart an der wissenschaftlichen Erkenntnis, an der Evidenz entlangfährt und möglichst wenig aus der Fiktion hinzufügt, um den Wahrheitsgehalt nicht zu verwässern
im
wahrsten Sinne des Wortes. Aber finde ich eine tolle Geschichte und gerade dieses Eintauchen in eine Thematik. Und das ist das Schöne, was ich irgendwie auch beim Schreiben bei dir erwarten würde. Ja, da kannst du gar kein Ende kriegen. Das ist wie ein Flow, oder?
Also ich erlebe mich immer so, auch wenn meine Stimmung vielleicht mal nicht so gut ist und wo andere zur Flasche greifen, greife ich zur Tastatur oder zum Stift und setze mich dann hin. Und da entsteht natürlich dieser Flow, weil es gibt, ich sage jetzt mal, Beschäftigungen und Konzentration auf nur eine einzige Sache. Und du blendest alles aus, was rechts und links und vorne und hinten ist. So entsteht ja der Flow-Moment, ist ganz klar. Und das ist mir natürlich das Liebste, das muss ich ganz klar sagen. Das ist auch das, wo ich nochmal zu dem Thema Glück zurückkomme. Ja, so. Also ich habe bei mir in der Werkstatt, also in meinem Arbeitszimmer, hängt ein Typo-Poster. Das habe ich mal selber machen lassen. Da steht drauf, Leben, Schreiben und das Streben nach Glück.
Geil.
Natürlich habe ich mich bei Thomas Jefferson bedient, ist klar, die Unabhängigkeitserklärung. Ja, also ich habe lediglich das Wort Freiheit ausgetauscht. Ja. Mit dem Wort Schreiben, wobei das für mich tatsächlich, ich sage jetzt mal, ein Ersatz ist. Also das ist auch so schon stimmig. Und du hast eben zu mir gesagt, du schreibst ja sehr viele unterschiedliche Bücher, ja, und zu sehr vielen unterschiedlichen Themen. Aber es ist eigentlich immer dieses Motiv drüber. Es ist immer diese Glückssuche. Also das ist wenn du so willst, ist das der Sinn, ja, der einfach da herauskommt. Ja.
Und das Schöne ist, der ist für jeden anders. Für dich ist es das Schreiben und das sich fallen lassen in die Buchstaben und Worte und in die Geschichten. Und du hast einen schönen Vergleich, den habe ich auf deiner Website gelesen irgendwie. Der Übersetzer von Gedanken in Sprache oder ins Schreiben rein. Du, auf eins wollte ich noch eingehen. Und zwar, ich habe in Vorbereitung von unserem Gespräch darüber nachgedacht, dass eigentlich der Schreiberberuf im alten Ägypten mit der wichtigste Beamte war, den es im Land gab. Und wir machen uns heute ja darüber keine Gedanken. Das war nicht nur vor 5000 Jahren im alten Ägypten, sondern bis vor wenigen hundert Jahren war Schreiben und Lesen ein Privileg, was nur ganz wenigen vorbehalten war. So, das heißt, jemand, der schreiben konnte, so wie du das jetzt dein Leben lang praktizierst, das waren außergewöhnliche Personen, die sozusagen, ich sag mal, teilweise Theaterstücke schrieben oder Geschichten aufschrieben. Die genossen ein ganz anderes Ansehen als heute. Das ist meine Meinung. Wie siehst du das?
Ja, es gibt das Bild des Schriftstellers in der Öffentlichkeit. Das ist so ein romantisches Bild, glaube ich. Ja, so. Ich hatte interessanterweise vor ein paar Wochen das Gespräch mit meinem Sohn. Der sagte zu mir, du bist ja gar kein Schriftsteller, du bist ja Autor.
Der ist auch gut.
Okay. Der ist auch gut, ne? Aber, also ich sag
mal. Was sah er denn für einen Unterschied?
Ja, der Unterschied ist, das hat er mir auch erklärt, ja, der Schriftsteller ist eher sowas Altmodisches. Ja, also ne, das, was eben wahrscheinlich durch die Schule auch vermittelt wird. Und du hast die großen Namen und alten Meister und das waren Schriftsteller und Dichter.
Okay.
So, ja. Und du bist Buchautor. So, ja, du hast vollkommen recht, ja, so, also ich bin Ghostwriter und Autor. Natürlich habe ich mich auch selber gefragt, wo ordnest du dich ein oder willst du dich überhaupt irgendwo einordnen? Ja. Ist das wichtig für dein Ansehen?
Ja.
Wichtig ist erstmal, dass man versteht, was ich tue, so, das ist erstmal das Wichtigste überhaupt, so. Ich habe für mich irgendwann eine ganz eigene Definition gefunden und zwar, wenn du jetzt dieses Akronym PEN nimmst, also ne, die Schriftstellervereinigung, die kommt ja eigentlich aus dem anglizistischen, amerikanischen. PEN heißt also Poems, Essayists und Novelists. Und mir persönlich gefällt dieses Novelist unheimlich gut. Das heißt nämlich einfach nur Erzähler.
Ja, genau.
Und so sehe ich mich auch. Also ich versuche immer, alles, was ich zu vermitteln habe oder zu übersetzen in einer erzählenden Form zu tun. Ja, das Belletristische sowieso, aber eben auch, wenn ich ein Sachbuch schreibe, versuche ich eben auch dieses Erzählerische immer da reinzubringen. Also ich sage aber auch umgekehrt, es von mir bekommt keiner was anderes. Also,
gibt es was Schöneres, als eine Erzählung aufzuschreiben?
Nein, ich liebe dieses Wort einfach auch. Ja, so, weil es sagt eben auch ganz viel darüber, wie wichtig diese Kulturtechnik, die es ja ist, bevor sie, also ich sag mal, mit Papier und Stift in Verbindung gebracht wurde, ja immer schon da war, nämlich die Leute haben immer erzählt. Ja. Und dieses immer wieder zitierte Beispiel am Lagerfeuer erzählte der von seinen Abenteuern oder der von der Reise. Und das hat eben dieses Archaische auf der einen Seite, was ganz toll ist, und auf der anderen Seite ist es menschlich ja auch so ein Moment, wo du dich, weil du über etwas erzählst, was du erlebt hast, ja, das ist so ein Eigenexistenzbeweis sozusagen, ja, dieses Erzählen, ja. Du siehst ja auch, egal in welchem Jahrhundert oder Jahrtausend wir uns befinden, dieses Erzählen existiert immer irgendwie, ja.
Hat schon immer, wird immer.
Auch das Marketing, wie du weißt, hat uns ja mit dem Storytelling.
Das ist ein ganz schlimmer Begriff. Ich finde das schlimm, weil das vergewaltigt die Erzählung, die was Authentisches in sich trägt. Und das Storytelling ist für mich eine Erfindung mit Zweck.
Ja, ganz
also
genau.
Mit Gewinnerzielungsabsicht.
Natürlich, natürlich, natürlich. Da herrscht auch so ein bisschen so ein Graubereich. Also das Verständnis vom Storytelling ist oft nicht ganz klar. Und das vom klassischen Erzählen oder das sei dasselbe. Aber es ist genau, wie du sagst, also das klassische Erzählen hat erstmal keinen Zweck, sondern es ist mehr oder weniger Selbstzweck. Es soll keiner was lernen, es soll auch keiner was kaufen am Ende und es soll auch keiner ein bestimmtes Image eines Absenders inhalieren und aufnehmen, wie beim Storytelling. Ja, es ist ein tolles Werkzeug. Ich frage mich natürlich immer, Mensch, du warst jetzt so lange in der Werbung. Hast du nicht früher auch schon Storytelling gemacht? Das hieß nur nicht so. Also diese ganze Begriffserfindung.
Muss immer mal anders heißen.
Muss immer mal auch anders heißen. Genau. Ja, Storytelling.
Lieber Holger, wir sind schon weit über die übliche Podcast-Grenze hinaus. Nichtsdestotrotz, ich finde das Thema so spannend, weil genau das fehlt mir in unserer Welt, dieses ehrliche, wahrhafte, absichtslose, das gibt's fast nirgends mehr. Alles ist mit Absicht markiert. Und das ist das, was dich auszeichnet, dass du die erzählende Form niederschreibst und andere damit erfreust. Wie hast du gesagt, wenn du einen Auftrag kriegst, freut sich das Kind in dir?
Ja, da freut sich das Kind
in dir. Und wenn die Leute deine Sachen lesen, freut sich das Buch.
Freut sich das Buch, ganz genau.
So. Sensationell. Lass dir tausend Dank sein.
Ja, ich danke dir.
Für die halbe Stunde heute, war mir ein Fest.
Absolut, mir auch.
Lass es dir gut gehen.
Dir auch. Ja.